Hast du eigentlich Aktien gekauft in den letzten Tagen?
Leider nicht, aber ich glaube, es sind sehr viele Leute sehr reich geworden.
Aber ein paar im Fall auch ziemlich arm.
Willkommen zu 1776, dem Amerika-Podcast mit dem Peter Hossli.
Und mit der Nicoletta Cimino. Und heute haben wir einen Gast, den Ökonom, den Jean-Philippe Kohl.
Der Jean-Philippe Kohl ist Chefökonom und Vizedirektor vom Industrieverband Swissmem, der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie. Hallo, Herr Kohl.
Guten Abend miteinander.
Herr Kohl, ihr seid heute hier, weil wir über Zoll und über Welthandel reden. Das ist etwas, was uns jetzt so seit Wochen beschäftigt, die ganze Welt. Sogar Leute, die sich vorher noch nie mit dem beschäftigt, beschäftigen sich jetzt mit dem. Wir wollen darüber reden, was Zoll sind, wie sie den Welthandel betreffen. Und ja, noch einmal willkommen bei 1776.
Herr Kohl, am Mittwochabend Schweizer Zeit hat der US-Präsident Donald Trump so eine Art Moratorium verhängt, und zwar 90 Tage auf die reziproken Zölle, die er eine Woche vorher verhängt hat, auf die meisten Länder der Welt, sind sie eigentlich erleichtert gewesen?
Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, die erste Reaktion war, ich war komplett überrascht und ein bisschen konsterniert. Und in einem zweiten Schritt, sagen wir mal, ein bisschen erleichtert, weil die Zölle wären nur von 30 auf 10% reduziert. Und wir haben eine Galgenfrist von 3 Monaten. Und dann kommen dann die 30%, zumindest sind sie so angetönt worden. Und von dort her, eine grosse Erleichterung ist es nicht. Es ist eine graduelle Erleichterung.
Okay. Also man muss auch sagen, zwischen dieser Ankündigung und der Verhängung eben von diesen Zöllen, das ist eine ganze Woche vergangen. Es wird auch spekuliert, das ist jetzt auch in den Zeitungen geschrieben worden, dass vielleicht auch ein Telefongespräch von der Karin Keller-Sutter Donald Trump hat können beeinflussen. Ihr seid sehr nahe an der Politik. Was wisst ihr zu dem?
So nahe bin ich nicht dran, dass ich Ihnen jetzt könnte detaillierte Analyse geben, warum das passiert ist. Es ist Spekulation, vielleicht hat es einen Beitrag geleistet. Es sind sicher auch andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Vielleicht jetzt mal Geschichte zeigen, was genau der Auslöser von dem Entscheid war.
Aber es ist ja doch noch eine, die, glaube ich, noch den Ton trifft, oder? Und auch, sie kann sich auch übrigens auf Englisch natürlich sehr gut ausdrücken und hat auch so die Toughness, die es vielleicht braucht.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Und wir unterstützen ja sehr, dass die Schweizer Regierung die Anstrengung unternimmt. Das braucht es. Es ist eine Koinzidenz, wie man so schön sagt, etwas, was parallel passiert, ob es wirklich kausal ist. So weit würde ich jetzt nicht auslehnen.
Aber ich würde mal sagen, die Wirtschaft ist schon nicht unglücklich, dass Karin Keller-Sutter momentan Präsidentin ist oder Bundespräsidentin, weil sie kann am besten Englisch.
Das ist sicher ein Vorteil, dass über das Beherrschen, sie war ja, glaube ich, Dolmetscherin von der englischen Sprache, genau, sie natürlich auch die Kultur sehr viel besser kennt als vielleicht andere Mitglieder vom Bundesrat, ohne jemandem wollen, da zu nahe zu treten, ist das sicher ein Vorteil.
Am 2. April war der sogenannte Liberation Day. Da hat, Donald Trump hat den Tag so genannt. Er hat dann umfassende Zölle verkündet, eben für die Schweiz über 30%, für gewisse asiatische Länder gegen 60%. Die Börsen haben dann mit einem Erdbeben reagiert. Das hat die Welt wirklich erschüttert. Warum ist das so schlimm, die Zölle?
Die Zölle sind ein Instrument, um Handelsbeziehungen zu zerstören, zu unterbrechen, zu erschweren und im schlimmsten Fall bei 30%, muss ich Ihnen sagen, höchstwahrscheinlich auch zu zerstören. Und was sie eben dann nachher haben, ist, dass die Wirtschaftsräume sich auseinander bewegen, dass die nicht mehr Handel treiben können, weil man es quasi wie staatlich unterbindet. Und jetzt kann man sagen, ja, was ist überhaupt der Vorteil von Handel? Der Vorteil von Handel ist ja der, Handel treiben sie ja darum, weil sich Volkswirtschaften spezialisieren in der Produktion von ganz einzelnen Gütern. Und spezialisieren bedeutet in der Regel, weil sie sich eben nur noch das machen, dass sie sehr günstig herstellen können. Sie haben dann verschiedene Vorteile, die sich dann entsprechend ergeben. Die Folge davon ist, dass eine Volkswirtschaft auch wie die Schweiz, beispielsweise im Maschinenbereich oder auch Pharmazeutika, wir so viel produzieren, dass wir das selber gar nicht brauchen können. Mhm. Aber was machen wir damit? Mit dem Überschuss kaufen wir am Weltmarkt ein, was wir nachher dann letztlich konsumieren wollen. Und wir können eben über den Weg, der eigentlich ein indirekter Weg ist, zuerst tut man von etwas produzieren, das man gar nicht braucht, und tauschen es nachher dann ein, können wir am Schluss mehr einkaufen, als wenn wir die Sachen selber herstellen würden. Also sprich, Automobil zum Beispiel, tun wir in der Schweiz nicht mehr herstellen, wir haben mal früher, aber nicht mehr herstellen. Wir könnten das, aber es wäre teurer. Ein iPhone könnte man in der Schweiz herstellen, aber es wäre teurer. Das gilt übrigens gleich in den USA. Mhm. Also mit der Spezialisierung einher geht nachher der Handel, um sich nachher dann volkswirtschaftlich betrachtet ein letztlich höheres Wohlstandsniveau zu erzielen.
Das ist jetzt vielleicht nochmal nachgefasst und ganz eine basic Frage, aber warum sind die Zölle schlecht?
Weil die Handelsbeziehungen werden dadurch erschwert. Der freie Austausch heisst, dass wenn ich etwas produziere, dann verkaufe ich es nachher ins andere Land. Wenn ich einen Zoll installiere, dann ist das bildlich gesprochen eine Mauer. Und ich muss eine Mauer überspringen. Ja. Und wenn die Mauer dann einmal sehr, sehr hoch ist, dann wird es irgendwann den Austausch nicht mehr geben. Und dann wären eben die Vorteile, die man hat aus dieser internationalen Arbeitsteilung, wo jeder macht, was er am besten kann und nachher tauscht, wird dann wie eingedämmt, reduziert. Und das geht auf Kosten von allen, nicht nur von den Amerikanern. Auch wir werden darunter leiden. Alle werden darunter leiden.
Der Donald Trump redet ja seit 40 Jahren über Zölle. Er hat ja sogar einmal gesagt, der Zoll sei sein Lieblingswort. Und was der Donald Trump glaubt, und ich gang davon aus, oder ich glaube zu wissen, dass er zweimal wegen dem gewählt worden ist. Er glaubt, dass er mit der Verhängung von Zöllen die Industrie wieder zurückbringen kann in die USA. Also, dass die Produktion, die sich eben nicht mehr gelohnt hat im Mittleren Westen, dass die wieder zurückkommt, wenn die Importe teurer werden. Was sagen Sie dazu? Macht das überhaupt Sinn, was er erzählt oder seine Theorie?
Ich würde da zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist, der Umstand, dass Amerika Industrie verloren hat, kann man auch zahlenmässig belegen. Der Anteil von der industriellen Wertschöpfung an der Gesamtwertschöpfung, im Bruttoinlandprodukt, ist ein bisschen mehr noch als 10%. Die Schweiz hat übrigens 20%. Mhm. Also sie haben tatsächlich, man weiss das, in dem Rossbelt haben sie Industrie verloren. Also die Diagnose, der würde ich nicht mal widersprechen. Das Problem ist die Therapie. Es ist eine falsche Therapie für eine eigentlich richtige Diagnose. Weil die Herausforderung, die Donald Trump hat, die haben wir auch. Weil das nennt man Strukturwandel. In allen westlichen, hochentwickelten Industriestaaten haben sie Strukturwandel. Das nämlich bestimmte Industrien mit der Zeit vom Markt verdrängt werden, nicht mehr wettbewerbsfähig sind und dass es zu einem Abbau kommt. Entscheidend ist, dass es gelingt, quasi in anderen Industrien Fuß zu fassen, die aufzubauen und die Leute, die den Job verloren haben, eigentlich in die neuen Industrien zu bringen. Strukturwandel ist nichts anderes als die dauernde Transformation von der Volkswirtschaft.
Also, ihr sagt jetzt, die richtige Medizin ist eben quasi zu schauen, wo kann man die Leute, die den Job verloren haben, an einem anderen Ort unterbringen. Aber ist das überhaupt realistisch in den USA, in einem Land mit so vielen Menschen, mit so vielen Arbeitnehmern auch?
Das ist nicht eine Frage von der Grösse.
Ja.
Ich kann vielleicht schildern, wie die Schweiz das bewältigt hat. Und andere mitteleuropäische Staaten, die bedeutend grösser sind als die Schweiz, haben das auch können. Mhm. Das Erste ist, man muss einmal einen Strukturwandel zulassen. Wenn man natürlich gewisse alte Industrien hat, die natürlich auch vielleicht so eine grosse Bedeutung haben, dass dann der politische Einfluss ist, die ein bisschen zu halten.
Und das ist auch in den USA so.
Ja, das ist halt eine Industriepolitik. Ja. Dann tut man zu lange an etwas festhalten und irgendwann lässt sich das nicht mehr halten und dann bricht das zusammen. Mhm. Und eigentlich ist das nur der Preis von einer falschen Politik in der Vergangenheit. Strukturwandel zulassen heisst, dass wenn Firmen im Wettbewerb nicht mehr bestehen können, sie haben ein schlechtes Kosten-Ertragsverhältnis, dass man das zulässt. Dann gibt es Begleitmassnahmen. Und die Begleitmassnahmen, das kann zum Beispiel eine Unterstützung von der Weiterbildung, Umschulung sein, in diesem Bereich. Zu unterstützen, die Leute in einen neuen Bereich hineinzubringen. Mhm. Aber wenn sie auf Teufel komm raus versuchen zu verhindern, dass eine Industrie abgebaut wird, dann kommt sie das später zu teuer zu stehen. Und diese Erfahrungen machen alle Länder, die zu lange an ihren Strukturen festgehalten haben.
Die Schweiz hat Industrie, viel Industrie, ihr seid hier der Branchenvertreter quasi. Die Schweiz hat ja am 1. Januar 2024 Industriezölle aufgehoben.
Ja.
Warum eigentlich?
Wir haben das ja sehr unterstützt, dass wir die letzten sind ein paar Prozent, die man noch auf dem Import von Industriewaren gehabt hat. Man muss sich vergegenwärtigen, ein Zoll oder überhaupt ein Zoll oder auch ein Industriezoll oder ein Agrarzoll, was das auch immer ist, wird immer eingerichtet, um etwas zu schützen. Um die eben lokale Produktion vor einem internationalen Wettbewerb abzuschotten, in der Hoffnung, dass man dann Arbeitsplätze und so weiter kann erhalten. Bei der Industriezölle ist es so, dass die Waren, die man bezahlt hat, in der Schweiz gar nicht mehr hergestellt werden. Also, sie schützen gar niemand mehr.
Ja.
Das Einzige, was sie machen, sie verteuern den Import direkt für Konsumentinnen und Konsumenten. Oder wenn es industrielle Foodprodukte sind, verteuert das nachher dann quasi Beschaffungskosten. Und das schlägt dann auf die kostenmäßige Wettbewerbsfähigkeit von den Firmen durch, die hier produzieren. Also unter dem Strich haben es die noch gegeben, aber die sind für nichts gewesen.
Mhm.
Darum hat man die auch können abschaffen können.
Aber wenn die USA ja jetzt die Zölle hebt, dann verteuern sie auch wieder Produkte, verteuern, die sie allenfalls für ihre Industrie brauchen und dann werden sie nicht konkurrenzfähig. Also tun sie Zölle auch, ist auf eine Art auch ein Schuss ins eigene Knie?
Die Frage ist immer, aus welcher Optik. Aus der Optik, also wenn ich versuche mich jetzt in die Situation von Donald Trump und den Wählern, die er etwas versprochen hat, reinzuversetzen. Wenn es natürlich gelingt, ich sage jetzt, die verloren gegangene Stahlindustrie durch einen Schutz, durch eine Mauer, wieder ein bisschen aufzufahren, dann haben die tatsächlich Arbeit, Einkommen und so weiter. Aber der amerikanische Stahl wird teuer. Mhm. Er wird teurer und er wird übrigens für alle nachgelagerten Stufen, alle die, die Stahl brauchen, haben noch einen teureren Stahl. Also das schlägt nachher durch auf alle Produkte nachher. Und der Nachteil, die eben nachher eigentlich, wenn man so will, die Kosten von dieser Politik tragen, sind Konsumentinnen und Konsumenten, ihre Produkte werden teurer. Aber sie haben ein schmales Segment von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die profitieren tatsächlich davon. Was man kann sagen, volkswirtschaftlich ist der Schaden für Konsumentinnen und Konsumenten grösser als das, was man lokal
gewinnt. Also der Nutzen quasi.
Ja.
Jetzt ist aber Freihandel historisch eigentlich eher etwas Neues. Also Zölle hat es schon gegeben bei den alten Ägyptern, im alten Zweistromland. Was ist eigentlich die ursprüngliche Idee, die die Händler immer wieder hatten oder die Staaten immer wieder hatten, dass sie wirklich zu Zöllen gegriffen haben? Also man hat früher sogar auch im Mittelalter, wenn man von einer Stadt in die andere Handel betrieben hat, hat man auf die Handelsgüter Zölle erhoben. Und sie sagen, das sei eigentlich nie eine gute Idee gewesen und gleich hat man es gemacht.
Ja, das Erheben von einem Zoll hat so verschiedene ökonomische Wirkungen. Das eine ist der Schutz von einer Produktion, aber früher, bei einem Zoll ist natürlich auch ein Fiskalinstrument. Ich kann dadurch Staatseinnahmen generieren. Mhm. Wenn ich so einen Wegzoll einführe und ich muss von A nach B, dann kann ich einfach abschöpfen und dann habe ich Zolleinnahmen. Und damit alimentiere ich einen Staat, oder wie es halt auch früher geheissen hat. Und mit diesen Einnahmen haben dann irgendwelche Königshäuser, das ist irgendwelche Feldzeuge finanziert zum Beispiel. Mhm.
Also der Donald Trump hat ja gesagt, er könne die Steuern massiv senken, wenn er Zölle aufentüren und dann düngen quasi die ausländischen Staaten düngen dann oder die ausländischen Bürgerinnen und Bürger düngen die Steuern von den Amerikanern zahlen. Macht das überhaupt Sinn ökonomisch?
Also das ist wahrscheinlich mehr Wunschdenken, als dass man es nachher dann, ob es realistisch ist. Weil man muss sich einfach vorstellen, natürlich kann man Zölle aufheben, aber eine Zolleinnahme habe ich nur dann, wenn tatsächlich ein Produkt dann noch verkauft wird. Wenn der Zoll so hoch wird, dass ein Import nicht mehr stattfindet, also wenn Schweizer Industriefirmen nicht mehr exportieren können, weil es einfach zu teuer geworden ist, dann gibt es auch keine Zolleinnahmen. Also von dort her gibt es den, wenn man so will, gibt es den optimalen Zoll zur Maximierung der Zolleinnahmen. Der wird aber nicht maximal sein, sondern irgendein Optimum sein. Oder man will damit Arbeitsplätze schaffen, aber das wird nicht der gleiche Zollsatz sein.
Ja.
Man kann mit dem einen Instrument nicht alles gleichzeitig erreichen.
Es gibt vielleicht ein schönes historisches Beispiel aus der Schweiz. Und zwar hat man in der Schweiz nach der Wirtschaftskrise, nach dem Börsencrash von 1929, hat man Autos sehr hoch bezahlt. Also man hat hohe Zölle erhoben auf Autos, weil man gehofft hat, dass man Schweizer Arbeiterinnen und Arbeiter beschäftigen kann, vor allem arbeitslose Uhrenarbeiter in Biel. Und was hat man denn gemacht? Man hat gesagt, ganze Autos, sehr einen hohen Zoll, aber Autos in Autoteile, dort gibt es keinen Zoll. Und dann hat man in Biel, neben dem Bahnhof, hat man eine Fabrik gebaut und hat dort amerikanische Autos zusammen geschraubt und die hat man dann können zollfrei innerhalb von der Schweiz verkaufen.
Wunderbares Beispiel, wo eben zeigt, und jetzt geht es vielleicht so ein bisschen in die politische Ebene rein, sie haben immer auch Gewinner von Zöllen, nämlich die dann eine Beschäftigung haben, Einkommen zielen und so weiter. Aber sie haben auch Verlierer und Verliererinnen und das sind immer Konsumentinnen und Konsumenten. Die zahlen mehr. Die sind aber politisch nicht so gut organisiert, beziehungsweise es ist vielleicht ein bisschen intransparent zu erkennen, dass aufgrund von dieser Zollgeschichte mein Produkt teurer wird und ich mehr muss zahlen. Und weil die dann nicht so einen guten Einfluss hat im politischen Prozess, weiss man, dass die sogenannte Produzentenseite, also da nehmen sogar in Kooperation mit den Arbeitgebern, in solchen, wenn sie für Protektion einstehen, dass sie sich politisch besser durchsetzen können. Also, aber volkswirtschaftlich ist es eben, ist der Schaden grösser, als was man dort noch dran gewöhnt.
Der Peter hat jetzt ein Beispiel aus den 1930er Jahren gebracht. Und wenn man jetzt aber ein bisschen weiter vorgeht in der Geschichte, oder nach dem Zweiten Weltkrieg, hat sich ja der ganze Welthandel neu formiert, neu muss auch formieren, nach dem grossen, schweren Krieg. Da ist zuerst das GATT gekommen, das allgemeine Zoll- und Handelsabkommen, 1947, also kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Schweiz ist dem 1966 beitreten. Was war da die Idee hinter dem GATT?
Also nach dem Zweiten Weltkrieg hat es ja verschiedene Staaten, namentlich Deutschland, auch andere, die sind ja eigentlich in Trümmer gewesen.
Ja, am Boden
gelegen. Da ist es darum gegangen, das wieder aufzubauen. Und dort haben vielleicht die liberalen Theorien und Erkenntnisse, dass Freihandel und das Spezialisieren, was mache ich am besten und dann tauschen, überhand genommen und die Idee, dass das ein Teil von einer Wachstumsstrategie ist. Nicht der einzige. Technologischer Fortschritt ist genauso wichtig.
Ja.
Aber der Handel befeuert Wirtschaftswachstum für alle Länder, die sich daran beteiligen. Und dann hat man das Regelsystem eigentlich eingeführt, dass sich alle so ein bisschen fair verhalten. Man kann immer mit Bescheissen kann immer noch einen extra Vorteil abholen. Das will man unterbinden, dass das nachher dann eine faire Angelegenheit ist. Und dann hat man sich darauf geeinigt und Geschichte hat auch recht gegeben. Das hat sicher die Globalisierung begünstigt.
Ja.
Für all die Länder, die sich daran beteiligt haben.
Wir sind alle alt genug und erinnern uns an den Fall der Mauer. Und der Fall der Mauer hat die Globalisierung so richtig losgetreten. Und kurz nachdem ist die Welthandelsorganisation gegründet worden, nämlich Mitte der 90er Jahre. Und was sind eigentlich die Eckpfeiler oder Gedanken gewesen hinter der WTO?
Eigentlich letztlich, wie auch schon beim GATT, ein fairer Handel, wo niemand bescheissen kann. Jetzt, was wäre das zum Beispiel? Mit Exportsubventionen kann ich die eigenen Firmen am Markt in eine günstigere Situation bringen. Damit kann ich andere quasi aus dem Markt rausdrängen. Das ist eine unfaire Form von Wettbewerb.
Mhm.
Also dann hat man gesagt, das ist verboten. Exportsubventionen sind verboten. Man hat dann weiter zum Beispiel festgestellt, dass man Zölle dann tatsächlich reduziert und hat es so Zollrunden gegeben. Oder? Dann hat man die entsprechend abgebracht, hat man aber im GATT auch schon gemacht. Und vor allem, man hat die sind fast noch schädlicher, so nicht-tarifäre Handelsabkommen, nicht Zoll, Mengenbeschränkungen, komische Regulierungen,
ja,
die immer darauf ausgerichtet sind, die eigenen Firmen zu schützen vor der ausländischen Konkurrenz, dass man das a priori mal verboten hat. Und dann braucht es einen Mechanismus, um das zu schlichten, und einen Streitschlichtungsmechanismus, dass wenn ein Land sich unfair behandelt führt, dass es dann nachher dann an die Behörde, also an die Organisation kann geraten, dass es ein Verfahren gibt, um das
anzuklagen.
Danke vielmals, anzuklagen und nachher dann zu lösen.
Ich mag mich sehr gut erinnern an die 90er Jahre. Da habe ich mich auch angefangen interessieren für die USA. Der Bill Clinton war ein Befürworter von dieser Globalisierung, vom freien Handel. Aber es hat damals schon Stimmen gegeben, die gewarnt haben. Die haben gesagt, wenn jetzt plötzlich Mexikaner und Chinesen fangen, im grossen Stil anfangen zu produzieren, anfangen Auto zu produzieren, dann verlieren die Amerikaner im Mittleren Westen, verlieren ihre Jobs. Es ist wahnsinnig schnell gegangen mit der WTO, wo man dann wirklich die Fabriken ausgelagert hat. Und es gibt ja Leute, die sagen, das sei vielleicht zu schnell gegangen. Teilen Sie die Ansicht, dass man vielleicht den freien Handel hätte sollen langsamer machen? Oder gibt's da gar kein, kann man das gar nicht regulieren?
Also in der Geschwindigkeit von einer Handelsentwicklung wollte ich steuern, ist mir jetzt gerade ein bisschen schleierhaft. Entweder man bekennt sich zu diesen Regeln, dann lässt man sie laufen, oder man will das nicht. Damals hat man das wollen. Und dass es einigen Ländern nicht gelungen ist, mit diesen Herausforderungen umzugehen, heisst nicht, dass es schlecht ist, weil andere haben es geschafft. Also wir sind dem ausgesetzt. Und übrigens, für die Schweiz und die Schweizer Industrie im Speziellen, ist natürlich der Herausforderung sogar noch grösser. Wir sind bekanntlich ein Hochkostenland. Wir sind ein Hochlohnland. Und trotzdem haben wir am BIP gemessen mehr Industrie als die Amerikaner. Also ist es mehr so, dass die Amerikaner Fehler gemacht haben in der Bewältigung von der Globalisierung, als dass Globalisierung falsch ist. Viele Länder haben das geschafft.
Zum Beispiel?
Ja, ich sage jetzt eine Reihe von europäischen Ländern. Also da denke ich jetzt an die skandinavischen Länder. Ja. Ich denke an Holland, Deutschland. China war natürlich ein Profiteur gewesen, Mexiko auch. Aber jetzt müssen wir einfach das ganze Bild sehen. Als ich jugendlich war, wie Sie auch, ist Weltarmut das Thema gewesen. Das ist heute immer noch das Thema. Aber bedeutend weniger als damals, weil die Globalisierung hat Millionen, Hunderte von Millionen aus der Armut herausgebracht. Mhm. China ist heute nicht mehr das Land, wo ich noch in die Kante gegangen bin, da ist jeder mit dem Velo rumgefahren. Das war ein armes Land. Das hat geändert und das ist doch im Interesse der Welt als Ganzes.
Aber eben, Sie haben jetzt gesagt, es hat funktioniert für die Chinesen. Ich habe im Mittleren Westen natürlich viel amerikanische Autoarbeiter getroffen, die mir gesagt haben, hey, mein Job ist jetzt in China. China hat billige Waren hergestellt und hat die exportiert nach Amerika und nach Europa. Und das habe ich sowohl in den USA wie auch in Europa Arbeitsplätze kostet. Und es gibt eine Bewegung, also auch, ich denke jetzt an Occupy Wall Street, an die Antiglobalisierungsbewegung, die sagen, es sei ein Fehler gewesen, China überhaupt in die WTO aufzunehmen.
Dem würde ich jetzt widersprechen, wenn so ein Schritt dazu geführt hätte, dass China die Entwicklung nicht hätte können machen, wie sie es eben gemacht hat, dann wäre die Armut noch viel grösser, als sie vielleicht eben sonst gewesen wäre, also, oder jetzt eben nicht mehr ist, sie wäre dann grösser gewesen. Und aber auch, was jetzt das Bild in den USA anbelangt, dass der Umstand, würde ich ja nicht widersprechen, aber es ist nicht zu Ende gedacht. Die Amerikaner hätten können die Globalisierung besser bewältigen. Es ist eben ein Fehler zu glauben, man muss jetzt zum Beispiel der Stahlindustrie. Stahlindustrie ist ein sehr schönes Beispiel. Wir haben in der Schweiz auch mehr gehabt. Irgendeinmal ist das ein Produkt, das man noch jemand anders billiger herstellen kann. Ja gut, dann soll man es dort herstellen, wo es billiger hergestellt werden kann. Und dann konzentriert man sich auf neue Produkte. Man muss in der Industrie, und das ist wirklich eine Erfahrung, die wir machen, Produkte herstellen mit hoher Wertschöpfung. Und dann ist man auch wettbewerbsfähig. Man kann nicht alles kopieren.
Was haben denn die Amerikaner falsch gemacht? Oder was hätten sie machen sollen, wo in den 90er Jahren all die Fabriken zugegangen sind?
Was sie nicht gehabt haben, wo die Schweiz haben, wo die Amerikaner sehr daran interessiert sind, wie wir es machen, ist das sogenannte duale Berufsbildungssystem.
Ja.
Und das ist wirklich, das haben die Österreicher kennen das auch, die Deutschen auch, und das ist wirklich, das ist wahrscheinlich einer der zentralen Faktoren, dass Industrie auch an einem Hochkostenstandort nachher bestehen bleiben. Das sind qualifizierte Arbeitskräfte. Und warum sind die qualifiziert? Die können von einer Fabrik in die andere wechseln. Wenn sie natürlich Firmen nur quasi die Leute anlehren, dann sind die auf Gedeih und Verderben mit dieser Firma verbunden. Geht die Firma weg, haben sie es verloren und sie können die Leute nicht alternativ einsetzen. Aber sobald die Skills haben, sind sie mobiler innerhalb der Industrie und dann wird das durchlässiger.
Ich will noch mal schnell auf China zurückkommen, China und USA. Oder es es hat mit den Jahren so eine Beziehung zwischen diesen beiden Ländern, wo man salopp kann sagen, das ist ein bisschen wie zwischen einem Drogenhändler und einem Junkie, so funktioniert das. China ist abhängig vom Konsum der Amerikaner, die USA sind abhängig von den billigen Exporten, die USA verschulden sich, um in China eben können zu kaufen, und China gibt den USA Kredite, zum sich verschulden. Also das tönt alles ziemlich vertrackt und überhaupt nicht gesund.
Finden Sie? Ich sehe es komplett anders.
Interessant.
Und zwar Abhängigkeiten, gegenseitige Abhängigkeiten sind nicht so schlecht, weil es besteht mindestens die Chance zu erkennen, dass wenn ich einem anderen seine Sandburg kaputt mache, meine Sandburg auch kaputt geht. Wenn man komplett voneinander unabhängig ist, dann kann ich auf der anderen eindreschen, ohne dass ich grossen ökonomischen Schaden habe. Die gegenseitige Abhängigkeit, es ist keine Sicherheit, dass es nicht eskaliert. Aber es ist die Hürde, den anderen zu schädigen, wird höher. Aber es ist keine Lebensversicherung.
Aber was heisst das? Jetzt eskaliert es ja ein bisschen, oder? Weil also China ist eigentlich das einzige Land, wo der Trump sagt, da wollen wir immer noch die Zölle haben im Moment. Also da ist nicht irgendetwas, dass er ist runter damit gegangen und China hat dann geantwortet. Also da tut sich etwas aufschaukeln. Wo führt das an, eurer Meinung nach?
Das ist die grosse Frage und da ich kein guter Prognostiker bin, kann ich Ihnen nur sagen, was für mögliche Wege könnten rauskommen. Das eine, und man kann das nie ausschliessen, es kann wirklich eine Eskalation geben, die zum Nachteil von beiden geht. Weil einfach man ökonomische Realitäten ausblendet und die Kosten entweder in Kauf nimmt oder bagatellisiert und sagt, ist mir egal. Es kann aber sein, dass sich besonnene Kräfte durchsetzen, wenn man dann das eskalieren heisst, dass die Kosten immer höher werden, dass irgendwann mal eingesehen wird, das ist vielleicht doch nicht so eine schlaue Sache. Aber das kann ein Lernprozess sein, wo man es zuerst einmal ein bisschen ausprobiert und nachher dann zurückgeht. Wie die Geschichte ausgeht, weiss ich nicht.
Ich möchte noch mal schnell bei dieser Abhängigkeit zwischen China und den USA und den USA und China bleiben. Also Sie sagen, dass ein Handelsbilanzdefizit, wo ja Donald Trump sagt, sei ein Problem, gar kein Problem ist.
Genau. Aus einer traditionellen ökonomischen Sicht ist ein Handelsbilanzdefizit ein Phantomproblem. Es ist keins. Im Gegenteil. Wenn ich das vielleicht an einem Beispiel einmal kurz erläutern darf. Oder ein Handelsbilanzdefizit heisst, dass die Schweiz, Europa, mehr Güter exportiert, Güter und Dienstleistungen, man muss es immer zusammendenken, nicht nur die physischen Waren. Aber nehmen wir jetzt mal die physischen Waren, weil es ja vor allem auf das ausgerichtet ist, als mehr von den Amerikanern beziehen. Wenn man jetzt auf Teufel komm raus eine ausgeglichene Bilanz will, kann man das auf zwei Arten erreichen. Entweder wir kaufen mehr von den Amerikanern kaufen. Aber alles, was wir mehr kaufen, können die Amerikaner selber nicht brauchen. Man kann einen Apfel nur einmal essen. Das ist also keine gute Sache. Wenn wir mehr kaufen, dann die Amerikaner weniger. Man kann es auch von der anderen Seite anschauen. Wir tun einfach weniger exportieren. Das ist übrigens das, was jetzt passiert. Bei den Zöllen werden weniger exportiert. Das heisst, dass die Güterversorgung in den USA schlechter wird. Jetzt in Zahlen gefasst, das sogenannte, das ist ein technischer Begriff, der Leistungsbilanzdefizit ist etwa 4% vom Bruttoinlandprodukt. Man kann also sagen, Güterversorgung bei einer komplett ausgeglichenen Leistungsbilanz ist 4% tiefer als heute. Das kann kein guter Weg sein. Ja. Es ist auch da wieder eine falsche, das ist sogar eine falsche Diagnose.
Der Bruch oder die Eskalation, die sich hier abzeichnet zwischen den USA und China, was bedeutet das für den Rest der Welt?
Die Unsicherheit nimmt extrem zu. Ich unterscheide immer drei grosse Binnenmärkte, USA, EU, China. Für die Schweiz ist es wichtig, in alle drei Märkte gute Beziehungen zu haben, als Kleinstaat und als exportorientierte Nation. Und jetzt droht einer von diesen Binnenmärkten wegzubrechen. Und das erzeugt generell in allen Märkten weltwirtschaftlich Unsicherheit und wird dazu führen, dass Menschen in solchen Situationen weniger Geld ausgeben. Mhm. Sie sind zurückhaltend. Konsumierende geben nicht so viel aus, ein bisschen etwas auf die Zeit legen. Firmen investieren nicht, weil es völlig unklar ist, wie sieht man. Und das heisst, dass das Niveau nachher dann runterkommen wird. Also das ist die Gefahr von einer weltwirtschaftlichen Rezession.
Wie gross ist denn die Gefahr im Moment?
Das hängt jetzt davon ab, wie sich die Zölle weiterentwickeln. Wir gehen vom Worst Case aus. dass die Zölle auf dem Niveau installiert bleiben, wo sie angekündigt sind, auch wenn sie jetzt 3 Monate unterschiedlich zurückgenommen worden sind, dann würde wirklich ein grösserer Binnenmarkt wegbrechen. Und dann würde ich das Risiko würde ich als erheblich anschauen. Vor allem, weil es ja in bestimmten Teilen zwischen USA und China noch zum Eskalieren anfängt. Eben. Das kann man jetzt sauber theoretisch erklären, aber so weit muss man gar nicht gehen. Es gibt Erfahrungen aus der Vergangenheit. Da sind wir zwar alle noch nicht auf der Welt gewesen, das war in den 60er Jahren gewesen. Dort hat es so einen Zollkrieg schon mal gegeben. Und das ist mit ein Grund, nicht der einzige, aber es war mit ein Grund für die Depression gewesen.
Es gibt ja auch Leute, die von einer historischen Wende reden. Also es gibt Leute, die sagen, das sei ein Bruch, wie die Abschaffung vom Goldstandard oder eben das, was Sie jetzt erwähnt haben, mit den 30er Jahren. Man sagt, dass jetzt der freie Handel zunehmend unter Druck kommt. Ist das wirklich auch, könnte das eine Zeit sein, wo wir uns über Jahre oder nicht Jahrzehnte vom freien Handel verabschieden können?
Also wenn das so weitergeht und das Ganze nicht einfach ein Bluff ist, ist es mindestens eine Zeitenwende insofern, dass sich die USA quasi aus der Weltwirtschaft so ein bisschen verabschiedet. Für den Rest der Welt würde ich die Idee vom Freihandel in keiner Art und Weise in Frage stellen, weil es gibt heute einen Run um Freihandelsabkommen. Die EU ist dran, die Schweiz ist dran. Man versucht eigentlich die Handelsbeziehungen zu erleichtern. Das jüngste Beispiel, was der Schweiz wirklich gelungen ist, eine grossartige Leistung von unseren Behörden, vom Bundesrat, ist, mit Indien ein Freihandelsabkommen abzuschliessen. Wir haben mit anderen Ländern das ebenfalls. Die EU ist ebenfalls drauf. Im Mercosur ist jetzt zum Beispiel die EU schneller gewesen als die Schweiz. Es gibt einen Rand drauf und da würde ich sagen, es ist nicht ein eindeutiges Bild, es ist verschieden, je nachdem, in welcher Weltregion das Sie sehen.
Aber jetzt ist es so, dass der Donald Trump eigentlich jetzt noch bis zum 20. Januar 29 Präsident ist. Also er hat jetzt vielleicht noch 4 Jahre, um wirklich seine Linie durchzuziehen. Wenn sich das alles so verändert und wenn es kann sein, dass sich eben die USA dort immer mehr zurückziehen, jetzt wir als kleines Land, wie sollen wir mit dem umgehen? Also wie sollen wir uns positionieren?
Ich denke, ich würde 2 Ebenen unterscheiden. Was macht die Politik? Das ist das eine. Mm. Und was machen die Firmen?
Ja.
Dass die Politik, das, was sie heute macht, versucht, gegenüber der Administration zu erklären, warum die Zölle nicht gescheit sind, insbesondere gegenüber der Schweiz. Da gibt es zig Argumente, ich muss sie da gar nicht wiederholen. Das ist gut, an dem muss man arbeiten. Ob es denn etwas nützt, werden wir dann sehen. Die Firmen, die werden sich früher überlegen, wie sie mit dieser Situation umgehen. Im Moment ist es alles sehr undurchschaubar, ja, erratisch, könnte man sagen. In so Situationen, chaotisch wahrscheinlich der treffende Ausdruck, also tun sie sich mal zurückhalten und mal gar nicht entscheiden. Vielleicht beruhigt sich das Ganze in irgendeiner Art und Weise. Ich sage es mal so, wenn klar ist, dass die Zölle längerfristig, also 30% ist enorm,
ja,
ist enorm. Es gibt auch Experten, die sagen, wir müssen mit dem rechnen. Dann werden sich die Firmen nicht warten, 4 Jahre bis 29. Die werden sich vorher organisieren, neu orientieren, neue Märkte schliessen. Und mit Freihandelsabkommen kann man das unterstützen.
Mhm. Wir haben hier bei 1776 schon mal ausführlich über den Art of the Deal geredet. Das ist ja etwas, was Donald Trump wirklich schätzt. Und er hat jetzt ja angekündigt, in den nächsten 90 Tagen können wir mit den USA verhandeln. Die Schweiz hat, wie Sie das gesagt haben, keine Industriezöll mehr. Die Schweiz steht in der Kritik wegen der Zölle auf Landwirtschaftsprodukte. Auch so ein bisschen wegen Währungsmanipulation. Oder man ist jetzt, wir reden jetzt auch wieder darüber, dass die Nationalbank könnte Minuszinsen einführen. Der Dollar ist stark gesunken gegenüber dem Franken. Was könnte jetzt die Schweiz in den nächsten 90 Tagen im Donald Trump anbieten, dass eben nicht die 30%, sondern vielleicht sogar das Freihandelsabkommen rauskommt?
Also, das ist wirklich geschickte Diplomatie, wo ich weiss, dass es sehr anspruchsvoll ist. Aber der erste Punkt ist, eigentlich ein bisschen edukativ zu wirken. Und den USA zu erklären, dass das, was wir haben in der Schweiz, nämlich bereits alle Zölle abgeschafft, dass wir eigentlich das Role Model, wo die USA Jahrzehnte vorgelebt haben, eigentlich kopiert haben und dass sie es jetzt eigentlich konterkarieren. Mhm. Und dass wir eigentlich den Weg gegangen sind, oft die Volkswirtschaft, keine Zölle, keine Restriktionen und so weiter. Das Zweite ist, die Agrarzölle, klar, aber da muss ich einfach bewusst sein. Das ist auf so einem schmalen Segment, wir sind 9 Millionen Leute, Wir sind etwa so gross wie wahrscheinlich eine mittelgrosse amerikanische Stadt. Mhm. Also das ist mehr maximal symbolisch. Wirtschaftlich kann das nicht so viel für amerikanische Farmen bringen, aber es hätte politischen Schaden in der Schweiz. Also das muss man einfach super durchdenken. Und da würde
also wenn man Bauern opfert, sozusagen.
Bauern opfern, also sie wissen am Schluss vom Tag, das ist ja das Schöne in der Schweiz, gibt es immer eine Volksabstimmung. Und etwas vorzuschlagen, wo dann die Wahrscheinlichkeit, dass man in einer Volksabstimmung scheitert, einfach mal so mal auf den Altar zu legen, das ist einfach nicht schlau. Mhm. Darum, ich glaube auch die Agrarzölle, das bringt den Amerikanern gar nicht so viel. Was man ihnen muss erklären, ist, und ich weiss, das ist anspruchsvoll, wenn wir einen Exportüberschuss haben, ist das gleichbedeutend mit dem, dass die Schweizer Volkswirtschaft in den USA investiert. Das sind die zwei Seiten der gleichen Medaille. Also, und wir sind schon einer der grössten Investoren in den USA. Warum? Weil wir einen relativ hohen Exportüberschuss haben, gemessen an unserer Volkswirtschaft.
Und der Vorwurf vom Währungsmanipulator?
Da muss man einfach auch ein bisschen die Fakten auf den Tisch legen, dass ist eine Zeit gewesen, wo die Bilanzsumme von der SNB relativ stark angestiegen ist und sie Devisenreserven angehäuft hat, bis etwa 1 Billion, das ist ja so ein bisschen Ding. Aber seit ein paar Jahren ist die am Zurückgehen, also im Gegenteil, dort wird sogar abgebaut. Und den Vorwurf, den kann man heute sicher nicht machen.
Zusammenfassend kann man vielleicht auch sagen, ihr habt gesagt, eben, es kann sein, dass sich die USA mehr und mehr isolieren, aber dass der Rest von der Welt quasi in einen freieren Handel kommt. Das Wort Zeitenwende, handelspolitisch ist auch gefallen. Ihr seid jemand, der den Freihandel befürwortet. Das heisst eigentlich auch, dass jetzt der Move von Donald Trump und der Schock, den er ausgelöst hat, eigentlich auch etwas Gutes könnte haben unter diesem Aspekt. Oder? Dass nämlich alle anderen Handelsregionen für wirklich noch viel freier miteinander verhandeln.
Dass sie das machen, auch in der Erkenntnis, dass es auch nötig ist. Weil, wie gesagt, Handel heisst immer sich spezialisieren. Und wer mitmacht, hat Vorteile. Und wer sich rauszieht, wer im Sandkasten allein spielen will, bleibt auch allein. Und auf der anderen Seite sind die zusammen Burgen bauen. Und die werden die grösseren Burgen bauen. Mhm.
Vielen Dank, Jean-Philippe Kohl, für die sehr spannenden Einblicke in die ökonomische Welt der Zölle und vom Welthandel. Schön, sind Sie da gewesen.
Danke vielmals für die Einladung.
Das war 1776. Heute mit dem Gast Jean-Philippe Kohl von Swissmem, Chefökonom von Swissmem. Danke dir, Peter, für das Gespräch. Vielleicht noch, wenn euch die Episode gefallen hat, empfehlen Sie doch weiterempfehlen. Man kann uns bewerten auf Spotify oder auf Apple Podcast. Und bis bald. Tschüss.
Tschüss.